Ja, auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Also ich komme aus Krefeld, das ist am Rhein. Düsseldorf ist rechts am Rhein, Krefeld ist links am Rhein, etwa 690 Kilometer nördlich von euch. An meiner Sprache merkt ihr, dass ich nicht von hier komme, dass ich Hochdeutsch spreche. Aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Zu meinen Kindern vielleicht noch, sie sind 31, von 31 Jahre bis 19 Jahre. Ich bin gerade auf dem spannenden Weg, alle Kinder loszulassen. Der Jüngste ist gerade aus dem Haus gegangen. Und ich merke so, der Jüngste, das tut immer am meisten weh. Als der Jüngste in den Kindergarten ging, habe ich geweint. Ich denke, du bist bescheuert. Du hast doch schon 6 Kinder im Kindergarten gehabt. Warum weinst du denn beim Letzten? Und jetzt ist der Letzte aus dem Haus gegangen. Und das ist besonders schwer, wenn das Nest jetzt ganz leer ist und ich nicht mehr die Familienmanagerin bin und mich jetzt an ganz kleine Töpfe gewöhnen muss und mich frage, lohnt es sich auch für 1 oder 2 Personen zu kochen? Ja, es lohnt sich. Mittagessen macht auch alleine hoffentlich bald Spaß. Also im Moment noch nicht, aber vielleicht kann ich auch für mich alleine dann essen, wenn mein Mann ist leitender Oberarzt an der Hautklinik in Krefeld. Wir haben uns im Medizinstudium kennengelernt, sind beide Ärzte geworden, haben uns dann beide für den Beruf der Hautärzte entschieden, haben beide unsere Facharztausbildung gemacht, wollten eine Doppelarztpraxis und 2 Kinder, aber aus beidem ist nichts geworden, beziehungsweise 2 Kinder haben wir bekommen und dann hat Familie so viel Freude gemacht, dass wir bis auf 7 aufgestockt haben. 5 Kinder haben wir selbst auf die Welt gebracht, habe ich selber geboren und 2 Kinder haben wir angenommen, das sind Zwillinge. Wir haben 1 Tochter und 6 Söhne. Die Tochter war die Älteste und mein Mann sagt dann immer so nett, ja, und dann wusste ich nicht mehr, wie Mädchen geht. Dann haben wir nur noch Söhne bekommen. Ja, unsere Frage heute, Hauptsache gesund und was ist, wenn nicht? Wie oft sagen wir uns das gegenseitig, ein Baby wird geboren und die stolzen Eltern sagen sich, naja, eigentlich habe ich mir ja einen Sohn gewünscht, ist eine Tochter geworden, aber Hauptsache gesund. Ich wünsche dir zum Geburtstag Gesundheit. Millionenfach wird dieser Wunsch allein in Deutschland jedes Jahr verschickt. Und beim Abschied sagen sich Freunde vielleicht, bleib so wie du bist, aber Hauptsache gesund. Ist die Gesundheit wirklich das Wichtigste in unserem Leben oder könnte es sein, dass wir eine Nebensache zur Hauptsache machen? Als ich junge Medizinstudentin war, haben wir die Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO gehört. Was ist Gesundheit? Und die WHO beschreibt, Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Und als ich diese Definition hörte und las, habe ich gedacht, also ich kenne dann keinen einzigen, der gesund ist. Wer kann das wirklich von sich behaupten? Und manchmal könnte man auch scherzhaft sagen, wenn jemand sagt, ich bin vollkommen gesund, dann warst du nur noch nicht beim Arzt. Ja, also spätestens, wenn der Arzt dich mal komplett durchgecheckt hat, der findet irgendwas. Und deswegen haben ja auch manche so große Bedenken, zum Arzt zu gehen, weil sie sagen, wer weiß, was der jetzt alles findet. Ich glaube, solange wir hier auf dieser Erde sind, wird es diesen Zustand wohl, wenn überhaupt, nur vorübergehend geben. In meinem Leben bin ich sehr, sehr viel krank gewesen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich erst in den Zeiten der Krankheit erfahren, wie kostbar es ist, gesund sein zu dürfen. Mein Vater hat immer gesagt, weißt du, wenn du nicht mal richtig Hunger gelitten hast, dann weißt du gar nicht, wie großartig es ist, jeden Tag an einem gedeckten Tisch zu sitzen und satt zu werden. Er gehört noch dieser Generation an, die im Krieg war, die 4 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft waren. Und er hat uns das noch sehr stark als Kinder mitgegeben, diese Dankbarkeit für das tägliche Essen. Und ich muss sagen, es ist einfach in mich hineingelegt, mich für das Essen zu bedanken und zu sagen, es ist wunderbar, wenn ich jeden Tag satt werden darf. Und so ist es auch in den Zeiten der Krankheit, entdeckt man erst, was das für eine Kostbarkeit ist, gesund sein zu dürfen. Und wenn ich dann wieder meine Zeit hatte, wo ich krank war, dann habe ich 2 Entschlüsse gefasst. Ich habe gesagt, Gott, wenn ich wieder gesund werden darf, dann werde ich niemals über zu viel Arbeit klagen. Wie oft klagen wir, oh nein, was ich jetzt alles zu tun habe und so. Und ich denke, du weißt gar nicht, wie großartig es ist, tun zu dürfen, leisten zu dürfen, arbeiten gehen zu dürfen. Wenn du nur im Bett liegst und nichts mehr tun darfst, dann weißt du, wie kostbar das ist. Und das Zweite ist, dass ich gesagt habe, ich möchte durch mein Verhalten nicht wissentlich mich verschulden und dadurch krank werden. Natürlich gibt es das auch, dass ich Krankheiten verursachen kann. Und die Schuldfrage ist ganz automatisch in uns. Sobald wir krank im Bett liegen, fragen wir uns, wer ist schuld? Wer ist schuld daran, dass ich jetzt krank bin. Bin ich selber schuld? Sind es vielleicht meine Eltern? Ist es die Politik jetzt im Moment, dieser Ebola-Virus, ja, der uns in der ganzen Welt beschäftigt? Die Politik kann sagen, wir nehmen keine Patienten auf. Oder die Ärzte sollten vielleicht sagen, lass diese Krankheit außen vor, damit wir sie nicht auch noch kriegen. Und wenn ich dann wirklich krank werde und diesen Virus in mir habe, frage ich mich natürlich, wer ist schuld? Hätte man das nicht verhindern können? Und in christlichen Kreisen fragt man sich vielleicht auch, gibt es wirklich so, dass Gott Krankheit zulässt oder dass er sie mir sogar schickt oder dass es vielleicht sogar eine Strafe ist? Oder der Teufel, wen machen wir verantwortlich für Krankheit? Und es gibt sowohl für das eine wie für die anderen, gibt es Lager, es gibt auch Leute, die sagen, Gott ist nur gut, der kann keine Krankheit zulassen, der kann das gar nicht, das ist immer die Gegenseite. Aber wenn ich gerade ins Alte Testament gucke, lese ich, dass auch ganz oft Gott sagt, ich habe dir das und das und das alles zugemutet und geschickt, aber du bist trotzdem nicht zu mir umgekehrt. Also ich kann das nicht so ganz klar sagen, also Gott schickt keine Krankheit, Gott lässt keine Krankheit zu. Meistens kann die Frage nicht geklärt werden, der Schuld, aber man muss deswegen auch sehr vorsichtig sein mit Schuldzuweisungen. Also wenn ich zu jemand anderen gehe und sage, naja, ist doch ganz klar, dass du bist schuld an der Krankheit, dann ist das ein Stück lieblos. Aber man kann natürlich Krankheiten auch provozieren. Wenn ich mit nassen Haaren bei Minustemperaturen draußen herumlaufe, muss ich mich nicht wundern, dass ich vielleicht eine Grippe bekomme. Oder wenn ich mich ständig überfordere, immer zu viel arbeite, zu wenig Pausen mache, zu wenig schlafe, aber dazu viel umso mehr Kaffee trinke, wir haben ja heute Morgen schon von der tollen Wirkung gehört, dann kann das natürlich zu einer Krankheit führen. Ja? Und wir nennen das heutzutage Burnout. Und es gibt so viele Menschen, die ausgebrannt sind, wie eine Kerze. Und ich habe mal an einer Praxis ein Schild gesehen, da hat der Arzt geschrieben, liebe Patienten, haben Sie bitte Verständnis, dass ich um 18 Uhr meine Praxis schließe, denn sonst haben Sie vielleicht in einem Vierteljahr keinen Arzt mehr. Und mich hat das aufhorchen lassen. Ich habe gedacht, ja, ich habe auch Verantwortung, auf mich aufzupassen. Ja, das können nicht immer andere tun. Und ich muss sagen, ich muss mich jetzt auch ausruhen. Ich kann nicht immer nur leisten. Ich muss auch meine Ruhepausen haben. So wie ein Bogen mal gespannt ist, wieder entspannt ist, so ist das für uns Menschen auch wichtig. Aber es gibt natürlich auch Krankheiten, die ich provozieren kann. Also einer meiner Söhne hat zum Beispiel versucht, diese Cola-Dose mit dem Fuß wegzukicken und hat sich dabei den Fuß gebrochen. Da kann ich natürlich sagen, wenn du die Cola-Dose nicht versucht hättest, du bist schuld daran. Und da hat niemand anders schuld. Nicht der, der die Dose dahin gelegt hat oder so. Ne? Wir sind ja Meister darin zu sagen, der ist schuld, der die Dose dahin gelegt hat, sonst hätte ich sie ja nicht weggetreten. Nein, tut mir leid, mein lieber Sohn, ich muss dir ganz alleine die Schuld geben. Du hast jetzt den gebrochenen Fuß, weil du die Dose weggekickt hast. Oft ist es so, steter Tropfen höhlt den Stein. Ja, gerade wenn Menschen zum Beispiel eine Zuckerkrankheit haben, dann sagen, ach wieso, das merkt man doch gar nicht, hier mal ein Stückchen Kuchen, da mal die Diät nicht eingehalten, ist doch alles gar kein Problem, dann spritze ich mal ein bisschen mehr und so. Und natürlich, wenn ich nach einem Jahr komme, kann man vielleicht keine Krankheit feststellen, die dadurch ausgelöst ist, dass ich die Diät nicht eingehalten habe. Wenn ich aber nach 5 oder 10 Jahren komme, dann sehe ich vielleicht doch, was es ausgelöst hat. Bei Bluthochdruck, bei alle möglichen Burnout hatten wir eben schon mal, könnte steter Tropfen auch den Stein höhlen. Und trotzdem ist es so, dass wir aufpassen müssen, dass die Gesundheit nicht wie ein Götze wird für uns, der das Wichtigste ist. Es gibt viele Menschen, die kasteien sich, die machen eine Heilfastenkur nach der anderen, suchen in allen Lebensmitteln die Schadstoffe und wirken teilweise wie Gefangene. Oft verlieren sie sogar jede Freude am Leben. Wir können auch Sklaven des Gesundheitsideals, zum Beispiel eines schlanken Körpers, werden. Ja? Wir sind Sklave der Waage. Jeden Morgen steigen wir drauf, wiegen wir ein halbes Kilo weniger, strahlen wir, der ganze Tag ist gerettet. Aber wehe, jemand sagt, hat es dir in der letzten Zeit zu gut geschmeckt? Ja? Wir wollen nur, dass die Leute merken, dass wir abgenommen haben, aber nicht, dass wir zugenommen haben. Das passt nicht so gut. Hauptsache gesund, Gesundheit um jeden Preis. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Vielleicht denken Sie auch im Geheimen, naja gut, ich bin doch Christ und Gott hat doch versprochen, seinen Mantel über mich zu halten, ich kann mich bergen in seiner Burg. Mich dürfte doch Krankheit eigentlich nicht treffen. Oder vielleicht denken Sie das auch von mir als Ärztin. Na, die kann ja gut reden, die wird ja sowieso nicht krank. Ärzte werden nicht krank. Die sind doch am besten ausgerüstet, wissen genau, wie sie Krankheiten vermeiden können. Aber nein, auch wir Christen gehen durch Krisen, durch Krankheiten, wir Ärzte leider auch. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, dass Krankheiten Krisen auslösen, aber dass in diesen Krisen auch ganz große Chancen leben. Dieses Buch habe ich geschrieben, Meine Krise, Gottes Chance. Und ich habe darin berichtet in dem Buch, wie ich mit 27 Jahren das erste Mal ganz massiv krank wurde, eine Herzmuskelentzündung bekommen habe, im Krankenhaus lag, zu schwach, mir die Zähne zu putzen, 3 Monate raus war aus dem Beruf, in dieser Zeit gefragt habe, welchen Wert habe ich denn überhaupt noch, wenn ich nicht mehr als Ärztin arbeiten kann, wenn ich vielleicht keine Kinder kriegen kann. Ich fiel in eine ganz tiefe Krise, ganz tiefe Sinnkrise. Aber es war meine Chance zu sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Hast du noch eine Aufgabe für mich, wenn keiner mehr einen Wert in mich sieht? Ich weiß zwar, dich gibt es, aber ich könnte auch sagen, du bist wie ein großer Kleiderschrank. Ich weiß, dich gibt es, aber ich habe dich noch nie persönlich erlebt. Und ich möchte in meinem Herzen wissen, ja, es gibt dich und ich möchte davon Zeugnis geben. Und ich durfte dann wirklich Jesus Christus begegnen in diesen Krankheitszeiten. Bin dann in der Folge etwa 18 Jahre immer wieder krank gewesen. Unter schwersten Herzrhythmusstörungen habe ich gelitten. Dann war ich mal wieder eine Zeit lang gesund. Dann haben mal Medikamente gegriffen. Aber eigentlich bin ich nie ausgeheilt gewesen. Und zum Schluss war ich 8 Monate am Stück krank, konnte meine Arbeit nicht tun und lag nur mehr oder weniger im Bett. Und dann bin ich operiert worden 1999. Und seitdem bin ich wieder gesund. Aber es war eine harte Zeit, eine harte Lernschule. Aber in diesen Zeiten habe ich ganz, ganz tief gegraben. Und ich habe mal gehört, ein Weinstock, wenn der keine Flüssigkeit bekommt, dann braucht er bis zu 14 Meter tiefe Wurzeln. Er sucht so lange, bis er was findet, was ihn wieder ernährt. Und so war das für mich auch. Ich habe ganz, ganz viel Zeit mit Gott verbracht, ihn ganz tief kennengelernt und bin ganz, ganz fest gegründet worden in ihm durch diese Krise. Und ich glaube, die wenigsten Menschen finden Gott wirklich, wenn es ihnen gut geht. Die meisten fragen erst nach ihm, wenn es ihnen schlecht geht. Und deswegen ist es seine ganz große Chance, uns zu finden in diesen Zeiten, uns zu begegnen. Aber 1999 wurde ich also vom Herzen her gesund und 2000 hatte ich schon den nächsten Hammer, dass mir der Arzt sagte, ich vermute, dass Sie ein Eierstockskarzinom haben, und Krebs am Eierstock, und Sie müssen sofort operiert werden. Sie haben eine ganz große Blase da. Und ja, 2 Ärzte unabhängig voneinander haben gesagt, wir sind uns ziemlich sicher, dass es das ist. Und dann bin ich sofort operiert worden. Mir ist alles weggenommen worden. Und es stellte sich hinterher heraus, dass es gar kein Krebs war. Es war nur eine Zyste. Und in der Folgezeit aber habe ich eine Vereiterung gekriegt. Sie haben mich ein 2. Mal operieren müssen und daran wäre ich fast gestorben. Eine ganz, ganz tiefe Erfahrung, wo Menschen an mir schuldig geworden sind. Wo sie die Diagnose der Vereiterung 5 Tage nicht gestellt haben und es fast so war, dass die Vereiterung in den Bauchraum durchgegangen wäre und dann wäre ich gestorben. Und ich konnte gerade noch gerettet werden. Und das war aber zum Beispiel eine Krankheit, die mich gelehrt hat, zu vergeben. Zu vergeben, den Ärzten, den Schwestern, Lieblosigkeit, auch Fehldiagnosen zu vergeben, nicht anzuklagen, mein Recht auf Rache loszulassen. Eine ganz tiefe Erfahrung, die ich in dieser Krise gelernt habe, wo Gott mir gezeigt hat, du kannst Schuld nur in meinem Sinne behandeln. Das heißt, angucken und vergeben und mir dann das übergeben. Und so viele Leute verdrängen Schuld nur und sagen, naja, komm, so schlimm war es ja nicht. Sie verharmlosen sie, sie entschuldigen sie. Naja gut, die Ärzte sind auch nur Menschen. Oder der Arzt, der den Doppler hätte machen können, der war in Urlaub. Und ich entschuldige die Dinge. Aber letztendlich bleibt es in uns. Und irgendwann bricht es raus und wir sind doch verbittert und ärgerlich. Und ich habe so ein Ziel, ich möchte gerne eine weise alte Frau werden. Und das wird man nur, wenn man vergibt. Den Tipp kann ich euch geben. Es gibt nur 2 Möglichkeiten im Leben, entweder bitter or better. Das sagen die Engländer. Ne? Entweder wird es besser mit dir oder du gehst in die Bitterkeit hinein. Und ich habe mich entschieden, dass ich vergeben möchte. Ein Mensch sein möchte, der vergibt. Und in der Gegenwart von Menschen, die gerne vergeben, da hält man sich gerne auf. Ich möchte jetzt zu dem Thema nichts weiter sagen, das können Sie dann alles weiter nachlesen, wenn Sie wollen, in meinem Buch Meine Krise, Gottes Chance. Aber ich möchte euch jetzt sehr persönlich erzählen, was im Jahr 2012 mit mir geschah. Es war die Fußball-Europameisterschaft und wir als ganze Familie war natürlich auch ganz begeistert dabei. Und das Wochenende, 8. bis 10. Juli, darum ging es. Mein Sohn, der in Leiden Medizin studiert in Holland, hatte mich gefragt, ob nicht die ganze Fußballmannschaft, in der er ist, zu uns zu Besuch kommen könnte. Sie würden Zelte im Garten aufstellen und ein ganzes Wochenende kommen. Dann könnte man die Spiele miteinander angucken. Sie könnten ein Freundschaftsspiel Deutschland gegen Holland machen. Das wäre doch total genial. Und ich habe eingewilligt. Sie waren alle da. Es hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich auch sehr, sehr gerne Gastgeberin bin. Und an dem Sonntagmorgen habe ich zu meinem Sohn Daniel gesagt, du Daniel, ich würde gern wie jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Schaffst du das hier alleine, Frühstück machen für deine Jungs und so? Ja, ja, kein Problem, Mama. Und ich sitze dann morgens im Gottesdienst. Es war auch wunderschöne Lobpreiszeit. Und ich habe meine Augen geschlossen. Und dann sagte der Mann, der vorne den Gottesdienst leitete, also ich habe so einen Impuls, dass ich gerne anbieten möchte. Wer Gebet braucht, kommt doch nach vorne. Ihr könnt auch in den Reihen füreinander beten. Lasst euch doch von Gott zeigen, wer jetzt eine Not hat, dann geht er zu dem hin, sagt, kann ich für dich beten. Ich sitze normalerweise meistens vorne rechts in der Reihe und ich bin auch jemand, der gerne auf andere zugeht, auch mit anderen betet. Aber an diesem Morgen habe ich so gedacht, Jesus, also ich wäre dir dankbar, wenn du mir jetzt keinen Impuls gibst, irgendwo hinzugehen. Also ich fände es schöner, wenn ich einfach hier so weiter mir die Lobpreislieder anhören kann, einfach auftanken kann. Und ich mache die Augen so zu und auf einmal spüre ich, wie sich von hinten eine Hand auf meine Schulter legt. Und ich denke, ach wie schön, da ist jemand gekommen und betet für mich. Und ich will so hören, was diese Person sagt und ich höre aber gar nichts. Und irgendwann geht die Hand wieder weg und ich drehe mich um, es war aber niemand da. Und ich denke, komisch, was war das denn jetzt? Aber ich habe doch ganz deutlich die Hand auf meiner Schulter gespürt. Und ein halbes Jahr später ist es so, dass bei Prochrist ist es so, dass die Kregant, die singt ein Lied, du legst mir die Hand auf die Schulter, du bist einfach für mich da. Und mir liefen die Tränen und ich denke, das habe ich da erlebt. Ich glaube im Nachhinein, dass mir Gott selber, Jesus selber die Hand auf die Schulter gelegt hat und hat gesagt, Ute, egal was heute noch passiert, ich bin mit dir, ich gehe mit dir durch. Und es war eine ganz klare Berührung von Gott auf meinem Leben. Ich komme nach Hause, wir essen noch zusammen und dann gegen 16 Uhr wollen sich alle verabschieden. Und ich will zu dem Ersten sagen, Tomer, es war schön, dass du hier warst. Ich freue mich, dass du da warst. Bitte komm doch nochmal wieder. Und ich bekomme keinen Ton heraus. Und ich denke, komisch, was ist? Ich gehe nochmal in die Küche, trinke einen Schluck Wasser, gehe wieder hin, will wieder ansetzen zu sagen und ich kann nichts sagen. Und mein Sohn steht hinter seinem Freund, guckt mich an, sagt, Mama, was ist mit dir? Was ist denn mit dir? Und sagt er, komm, wir gehen mal eben ins Wohnzimmer. Und indem wir ins Wohnzimmer gehen, ich mich hinsetze, sagt er, Mama, bitte vergib mir, aber ich muss dich jetzt fragen, weißt du noch, wer du bist? Wie heißt du? Wann bist du geboren? Was für einen Tag haben wir heute? Und ich immer, kriege keinen Ton heraus, fange linksseitig an zu zucken, kriege einen epileptischen Anfall und kriege kaum noch Luft und kann nichts mehr sagen und sink dann nur noch in das Sofa. Mein Sohn ruft seinen Vater und sagt, Papa, komm mal ganz schnell, mit Mama passiert was ganz Furchtbares. Der bringt sofort das Blutdruckgerät mit, versucht meinen Blutdruck zu messen, findet keinen. Und dann höre ich nur, wie Daniel sagt, Papa, ruf sofort den Notarzt. Und dann höre ich, wie mein Mann sagt, kommen Sie bitte ganz schnell, meine Frau hat einen epileptischen Anfall, die kriegt kaum noch Luft, kann nicht mehr reden, kommen Sie sofort, es ist dringend. Der Notarzt war in 4-5 Minuten da und ich mache immer so und dann sagt mein Mann, komm, wir geben der Mama mal einen Zettel. Manchmal ist es so, man kann was schreiben, aber man kann nichts mehr sagen. Das habe ich auch bei meinem Vater erlebt auf der Intensivstation. Da habe ich ihm ganz oft einen Zettel hingelegt. Er hat noch was geschrieben, aber er konnte nichts sagen. Und so war das auch bei mir. Und dann geben sie mir halt ein leeres Blatt und einen Zettel und einen Stift. Und ich schreibe auf, betet für mich. Und dann sagte mein Sohn, Papa, da hätten wir doch auch drauf kommen können, oder? Wieso sind wir denn nicht darauf gekommen? Warum muss die Mama uns noch sagen, betet für mich? Und dann betet mein Mann, in Jesu Namen weiche, was immer Ute hindert, zu reden und zu sprechen, Krankheit weiche in Jesu Namen. Und die Notärztin kommt, legt mir die Blutdruckmanschette an und stellt fest, ich habe einen Blutdruck von über 300. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also selbst als Ärztin habe ich sowas nie gemessen. Und dann legt sie mir einen Zugang, spritzt mir gleich ein Mittel gegen hohen Blutdruck. Und kurz danach sage ich, ich will nicht ins Krankenhaus. Die ersten Worte kamen wieder aus mir raus. Ich will nicht ins Krankenhaus. Und die Notärztin sagt, Frau Horn, das interessiert ja überhaupt keinen, was Sie wollen. Sie kommen ab ins Krankenhaus, Sie haben hier einen epileptischen Anfall, Sie haben Blutdruck von über 300, wir fahren Sie ins Krankenhaus. Und dann sage ich, ich war da schon so oft, ich will nicht dahin. Naja, also mein Wille war überhaupt nicht wichtig. Sie haben mich dann ins Krankenhaus gebracht und kurz danach stand fest, als ich im MRT war, dass ich eine große Gehirnblutung hatte von 3 × 3,6 cm. Also sagen wir mal so groß wie etwa dieser Durchmesser. In der rechten Gehirnhälfte diese große Blutung. Und die Ärzte meinen dann, okay, also wir nehmen jetzt erstmal an, Sie hatten viel zu viel Stress am Wochenende. Sie haben einen Bluthochdruck entwickelt von über 300. Dadurch ist im Kopf ein Gefäß geplatzt. Sie haben diese Gehirnblutung gehabt, dadurch ausgelösten epileptischer Anfall, weil sich das Gehirn gewehrt hat. Das ist jetzt unsere Verdachtsdiagnose. Und ich denke, ich hatte keinen Stress. Ich habe viel gearbeitet, aber es war kein Stress und es hat mich wirklich nicht gestresst. Das kann nicht die Ursache sein. Aber sie bleiben dabei und sagen, wir machen nachher noch ein Computertomogramm, wir müssen noch einen Gehirntumor ausschließen. Um 11 Uhr wird dieses Computertomogramm gemacht und die Diagnose heißt erstmal kein Tumor, kein Gehirntumor. Wir atmen alle durch und denken, gut, dann kann ich ja vielleicht in ein paar Tagen wieder zu Hause sein. Ich hätte am Samstag einen Vortrag gehabt und sage noch ganz heroisch, ja, also ich hoffe, dass ich dann am Samstag den Vortrag halten kann. Und der Arzt sagt, ja, wir warten jetzt erstmal ab. Sagen Sie mal noch nicht ab, aber wir warten erstmal ab. Für mich unglaublich ist, dass ich in der ganzen Zeit überhaupt keine Angst hatte. Ich hatte einen ganz tiefen Frieden in mir. Und habe das wirklich erlebt, wie dieser Friede Gottes in mich hineinzieht. Und ich habe sofort gebetet, Jesus, du lebst in mir und deswegen bin ich hier auf dieser Station und mach aus dieser Intensivstation eine Kirche. Mach eine Kirche daraus, wo man dich kennenlernt, wo dadurch, dass ich hier bin, Menschen zu dir gezogen werden. Das kann man nicht machen, das kann man nur erleben, aber so war es. Und ich hatte halt immer diesen Frieden, den wir im Kolosser 3,15 auch von dem wir hören, und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Das habe ich erlebt in dieser Situation und ich bin keine Heldin. Als ich Kind war, mein Vater war Landarzt und wenn der mir eine Spritze geben wollte, dann bin ich ab unter das Bett, der musste mich überall rausziehen. Ich hatte Panik, ich habe eigentlich erst gelernt, Spritzen auszuhalten, als ich so viele Kinder hatte, aber auch jetzt, jedes Mal, wenn ich eine Spritze kriege, muss ich mich erst echt konzentrieren und zusammennehmen. Also ich bin keine Heldin von Natur aus, überhaupt nicht. Und ich liebe es überhaupt nicht, im Krankenhaus zu sein. Aber ich habe erlebt, dass der Friede Christi mein Herz regierte. Mein Mann hat dann ganz vielen Menschen geschrieben, dass ich im Krankenhaus liege, eine große Gehirnblutung habe. Und viele haben mit für mich gebetet. Eine Frau schrieb mir, als sie für mich betete, hätte sie einen Eindruck gehabt, dass im Psalm 118,17 steht, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und sie möchte mir Folgendes mitgeben. Ich bereite dir einen Weg, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, sagt Gott, und ich heile dich. Du wirst leben und meine Werke verkündigen. Der Feind hat dich angegriffen, ich aber werde dich festigen in mir und dich heil machen. Ich bin bereits dabei. Diesen Brief, den habe ich immer aufgehalten, immer wieder mal gelesen. 10 Tage, nachdem ich in die Klinik eingeliefert wurde, sagt der Arzt zu mir, ich möchte gerne nochmal ein MRT machen, gucken, wie sich alles gut zurückgebildet hat, damit wir auch beschließen, wann Sie wieder nach Hause gehen können. Und dann gehe ich ins MRT, komme zurück und dann sagt die Oberärztin, Frau Horn, ich muss Sie mal sprechen. Ich sage, und? Sagt sie, ich habe ganz schlechte Nachrichten. Ich sage, wieso, was denn? Ja, sagt sie, es hat sich so gut wie gar nichts zurückgebildet und wir gehen jetzt doch davon aus, dass Sie einen Gehirntumor haben und der ist so groß, dass der operiert werden muss. Und ich möchte Sie jetzt dem Neurochirurgen vorstellen. Gehen Sie bitte jetzt auf Ihr Zimmer. Und ich gehe ganz langsam hoch in den 10. Stock und setze mich auf eine Bank, gucke so über Krefeld und denke, Jesus, ich habe eigentlich gedacht, ich würde noch Schwiegermutter werden, könnte noch Enkelkinder begehen. Ist es jetzt wirklich das Ende? Werde ich jetzt wirklich sterben müssen? Habe ich wirklich diesen Gehirntumor im Kopf? Was wird sein? Und ich Ich habe immer wieder intensive Zeiten, wo ich im Gebet mit Gott bin und ganz naiv auch frage, Jesus, was soll das jetzt? Ich bin schon so oft in meinem Leben krank gewesen. Ich dachte, das wäre jetzt mal zu Ende. Ich hätte die Kapitel gelernt, die du mir da aufträgst. Warum bin ich denn jetzt schon wieder krank? Und ich hatte den Eindruck, als wenn Jesus sagt, ich scheide in dir Seele und Geist. Und ich denke, ich scheide in dir Seele und Geist. Das ist ein Bibelvers, den ich kenne, aber den ich bis jetzt noch nicht verstanden hatte. Ich muss ihn mal gerade eingeben. Im Hebräer 4,12 steht das. Ich scheide in dir Seele und Geist. Und auf einmal saß ich da oben auf meinem Sofa und dachte, genau, das ist im Moment passiert. Meine Seele und mein Geist sind geschieden. In meiner Seele weine ich darüber, dass ich vielleicht nicht Großmutter werden kann oder vielleicht mein Enkelkind nicht mehr in den Arm halten kann, weil ich einfach vielleicht danach krank aufwache oder halb seitengelähmt oder so. Aber in meinem Geist hatte ich weiter diesen Frieden, diese Gewissheit, Gott ist da und es wird alles nur passieren, was er zulässt, was an seinem Thron zusammen, also was er praktisch zulässt. Der Arzt kommt dann und sagt, Frau Horn, ich weiß, was Sie haben. Sie haben ein Kavernom. Ein Kavernom ist eine Gefäßgeschwulst und man kann sich das so vorstellen, dass das wie verschiedene Trauben an einer Weintraube ist und irgendwann fängt das Kavernom an zu bluten und dann ist es so, dass es sich aufpumpen kann wie so ein Luftballon und das war jetzt bei mir geschehen. Es war so, dass es sich, die Blutung, die da war, war aber umrandet. Und das ist das, was der Neurochirurg sofort gesehen hat. Und er sagt, ehrlich gesagt, Frau Horn, hat man das auf dem allerersten Bild auch schon gesehen, aber die Neurologen hatten sie ja nur behandelt und die Neurologen kennen solche großen Kavernome nicht, die kennen nur kleine und deswegen sind sie nicht auf die Idee gekommen. Und mein Vater hat schon immer gesagt, ein Mediziner erkennt nur das, was er schon mal gesehen hat. Und der Neurochirurg sieht das immer wieder und er sagt, für mich ist das ganz klar, wenn ich das Bild gesehen hätte, hätte ich sofort sagen können, was es ist. Und er sagte dann, Frau Horn, ehrlich gesagt, wenn ein Kavernom einmal anfängt zu bluten, blutet das immer wieder und die nächste könnte tödlich sein. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie müssen sich operieren lassen. Das heißt eine 6- bis 7-stündige Operation, wir müssen von hier bis hier alles aufschneiden. Und es ist eine sehr gefährliche Operation. Ich muss sagen, in 1 von 100 Fällen werden Sie mir unter der Operation sterben. In 5 von 100 Fällen werden Sie halb seitengelähmt aufwachen. Und in 5 von 100 Fällen werden Sie nie wieder ein Wort sagen können. Was bin ich als Referentin, wenn ich nicht mehr reden kann? Was bin ich, wenn ich halb seitengewacht aufwache? Wieder die Frage letztendlich, was für einen Wert habe ich dann noch, wenn es so alles passiert? Und er sagte dann noch, aber Sie müssen doch vorher was gemerkt haben, oder? Es kann doch nicht sein, man sieht in dem Ganzen, dass da auch schon kleine Luftballons sind. Sie müssen vorher schon mal Blutungen gehabt haben. Haben Sie nichts gemerkt? Und dann sind wir die ganzen letzten 4, 5 Jahre nochmal durchgegangen und ich sage, doch, wenn ich ehrlich bin, ich habe seit 4 Jahren immer wieder rechtzeitig so migräneartige Kopfschmerzen gehabt. Und seit einem Jahr konnte ich nicht mehr eine Stunde durchreferieren. Ich musste immer zwischendrin trinken. Ja, sagt er, das passt alles. Der Tumor ist auf der rechten Seite. Es ist so, dass der darauf drückt, auf die Nerven, die die Schlundmuskeln innervieren. Ja, ich sage, und vor 4 Wochen habe ich Kartoffeln geschält und auf einmal konnte ich meine ganze linke Seite nicht mehr spüren. Es war aber nur Sekunden und da habe ich gedacht, du bist zu jung für einen Schlaganfall. Ja, sagte auch, das passt. Für mich passt alles. Und wenn Sie Glück haben, die Operation gelingen, kann sein, dass alles verschwunden ist. Und dann sagte er, Sie müssen sich nicht von mir operieren lassen, aber ich sage Ihnen eins, ich bin Spezialist dafür. Ich bin vor einem Jahr hierher gekommen aus München. Ich habe mit meinem Chefarzt damals ganz viele solcher kniffligen Operationen gemacht. Aber ich gebe Ihnen natürlich alle Freiheiten. Wenn Sie nicht wollen, dann ist das für mich okay. Mein Mann und ich, wir gucken uns an. Der Chefarzt geht, sagt, überlegen Sie sich das, wenn Sie die Operation wollen. Dann, heute ist Donnerstag, ich würde sagen, nächsten Mittwoch würde ich das ansehen. Mein Mann und ich, wir gucken uns an, wir sagen, und, was denkst du, was denke ich? Und wir denken beide, wir haben keine andere Chance. Man kann nicht leben mit dieser Bombe im Kopf, jederzeit kann es wieder bluten und was passiert. Und wir haben dann gesagt, okay, wir werden diese Operation machen lassen. Und ich sagte dann zu meinem Mann, du, heute ist Donnerstag, kannst du alle Kinder anrufen Alle sieben, ich möchte sie gerne alle am Wochenende sehen und ich möchte mit jedem Kind eine Stunde alleine verbringen und fragen, haben wir noch irgendwelche Rechnungen offen? Können wir uns noch irgendwas vergeben? Was ist? Rechnet bitte damit, dass ich am Mittwoch nicht mehr lebe. Und nicht, dass er dann sagt, boah, wenn ich das ernst genommen hätte, hätte ich die Mama noch das und das alles gefragt. Mein Mann tut es, ruft alle Kinder an. Alle Kinder kommen am Wochenende, am Freitagabend. Es ist so, dass an dem Abend Deutschland gegen Griechenland spielt. Wir sind ja immer noch in der Europameisterschaft. Und wir gucken zunächst das Spiel zusammen. Und ich bin froh, dass Deutschland gewinnt, dass wir schon etwas sehr Schönes miteinander erlebt haben. Dann geht mein Mann mit den Kindern raus in das Schwesternzimmer und zeigt ihnen die Bilder, erklärt ihnen alles. Wir haben zwei Medizinstudenten schon dabei, die wollen natürlich auch genau wissen, was alles passiert. Der eine hat sich auch schon sehr gut vorher informiert. Ein Kind ist an dem Abend nicht gekommen, der hat gesagt, Mama, tut mir leid, es geht nicht, ich schaffe das nicht, ich habe mich mit Freunden verabredet. Und ein Kind ist gekommen, hat den ganzen Abend mitgemacht, wollte aber die Bilder nicht sehen. Hat gesagt, Mama, ist das für dich okay, wenn ich mir die Bilder nicht angucke? Ich muss das nicht alles so genau wissen. Ich bleibe lieber bei dir. Und da habe ich gesagt, das ist vollkommen in Ordnung, wenn du die Bilder dir nicht angucken willst. Und dann sind alle nach Hause gegangen, es war schon spät. Und ich habe gesagt, ich würde mir wünschen, wenn ihr euch überlegt, wer am nächsten Tag in welcher Reihenfolge kommt. Und ich möchte jedem anbieten, eine Stunde mit mir Zeit alleine zu haben. Und dann kommt der Samstagmorgen und ich denke, kommen sie wohl in der Reihenfolge ihrer Geburt? Wird die Tochter anfangen, danach alle sechs Söhne? Nein, es war nicht so. Das mittlerste Kind kam zuerst, der Josua. Und Josua kam rein und sagte, Mama, ich habe mich sehr gut vorbereitet auf diesen Tag. Ich sage so, er sagte, ich habe drei Seiten aufgeschrieben, was ich alles mit dir besprechen will. Und dann sagt er mir als erstes, Mama, ich möchte dir die Frage stellen, wovor hast du Angst, wenn du an Mittwoch denkst? Es war jetzt Samstag, ne? Wovor hast du Angst? Und dann sagte er, ich sag dir mal gleich, wovor ich Angst habe. Also er ließ mich gar nicht ausreden, sagte gleich, wovor habe ich Angst? Und dann sagt er, Mama, also es wäre ganz furchtbar, wenn du sterben würdest bei der Geburt, bei der Operation. Das wäre ganz furchtbar für mich. Aber noch schlimmer wäre für mich, wenn du wesensverändert aufwachen würdest. Wenn du nicht mehr als meine Mutter zu erkennen wärst und du nur noch ein Pflegefall wärst oder sogar immer nur im Koma liegen würdest. Also das fände ich noch viel, viel schlimmer, als wenn du sterben würdest. Aber eigentlich muss ich sagen, ich habe so Angst, dich als meine weise Ratgeberin zu verlieren. Und ich möchte dir eins sagen, Mama, du warst immer eine Frau, mit der habe ich auf Augenhöhe diskutiert. Du hast mir nie das Gefühl gegeben, du bist der kleine Dumme, der gar keine Ahnung hat, ich sag dir mal, wie Leben geht. Sondern du bist immer in die Diskussion hineingegangen, was kann ich von dir noch lernen? Und dafür möchte ich dir danken und ich wünsche mir so sehr, dass ich diese weise Ratgeberin, dass ich die behalten darf. Und da möchte ich dich noch fragen, welchen Satz willst du mir mitgeben, den ich ein Leben lang behalten soll, der mich begleiten soll, der mich leiten soll, den ich immer denken soll, wenn ich an dich denke. Und ich habe kurz überlegt und ich habe dann einen Satz gesagt. Benutze keine Menschen, weder deine zukünftige Frau, noch deine Kinder, noch deine Patienten, er wird auch Arzt oder Arbeitskollegen. Achte sie als Gottes Gegenüber, als Geschenke an dich. Und er hatte die Tränen in den Augen und sagte, Mama, du weißt nicht, was das für eine schwere Aufgabe ist, Menschen nicht zu benutzen, sondern sie immer zu jeder Zeit zu achten, egal wie sie dir begegnen. Er sagte, ich fahre im Moment immer so oft mit dem Bus und Bahn und ich erlebe so viele auch asoziale Menschen, die so lieblos sind und so und ich soll die alle achten, ich soll die nie benutzen. Boah, Mama, das ist aber eine schwere Aufgabe. Und ich dachte so, ja, das ist auch ein guter Satz zum Beispiel für das Jugendseminar, was ich gestern Abend gehalten habe. Benutze keine Menschen auch im sexuellen Bereich, um Erfahrung zu sammeln, um Stellungen auszuprobieren oder. Benutze keine Menschen. Wenn du diesen Satz in dir trägst, immer diese Achtung vor dem anderen, dann ist das wirklich eine wichtige Botschaft. Danach kam unsere Tochter. Mutter-Tochter-Verhältnis ist oft nicht so einfach. Wir haben sehr viel gesprochen, geredet, auch über das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Wobei ich sagen muss, als sie Abitur machte, hatten wir schon mal so ein Wochenende gemacht, zu gucken in die Vergangenheit, in die Gegenwart, in die Zukunft. Von daher hatten wir schon angefangen, miteinander sehr viel zu reden. Und bei ihr lag mehr der Schwerpunkt darauf, dass ich sagte, weißt du, ich war mir gar nicht sicher, dass du kommst. Und ich bin so froh und stolz auf dich, dass du überhaupt gekommen bist. Und dann sagte sie, Mama, als der Papa mich anrief in der Firma und sagte, du bist so schwer krank, du hast einen Gehirntumor, ich bin fast durchgedreht, ich habe in Amok gelaufen, ich habe sofort, bin ich in Tränen ausgebrochen. Meine Arbeitskollegen sagten, was ist denn mit dir los? Dann haben sie meinem Chef Bescheid gesagt. Der hat mich dann zu sich genommen und dann habe ich ihm gesagt, ich habe so Angst, meine Mutter zu verlieren, die hat einen Gehirntumor, ich weiß nicht, was da rauskommt. Und dann hat der Chef zu mir gesagt, ich habe letztes Jahr meine Mutter verloren, ich weiß, wie furchtbar das ist. Nehmen Sie sich alle Zeit der Welt, wenn Sie jetzt nach Hause gehen wollen, Sie brauchen keinen Urlaub nehmen, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt fahre ich, will ich zu meiner Mutter fahren, tun Sie das. Sie haben alle Freiheit der Welt. Und ich dachte, wie liebevoll, in der Situation so einen Chef zu haben. Und sie sagte dann immer, Mama, warum bin ich denn immer so panisch, wenn sowas ist? Neulich hatte eine Arbeitskollegin, hatte so ein 24-Stunden-EKG und ich habe Panik gekriegt. Ich meine, die Frau ist doch gar nicht irgendwie so nah an mir. Warum ist das denn so? Und wir konnten noch mal darüber reden, dass als ich mit ihr schwanger war, ist diese Herzmuskelentzündung wieder massiv ausgebrochen, als ich im 5. Monat mit ihr war. Und die ganze Zeit musste ich mich schonen. Und der Gynäkologe hat gesagt, Frau Horn, ich weiß nicht, ob Sie die Operation, die Geburt überleben. Stellen sich auf alles ein, auf Kaiserschnitt, auf Sauglocke, auf alles, aber auch auf den Tod. Es kann sein, dass Ihr Herz das nicht schafft. Und das hat ja dieses kleine Mädchen mitgekriegt. Und der hat gesagt, Herr Horn, stellen Sie sich darauf ein, entweder Sie haben nachher ein Kind oder eine Frau oder beides nicht. Kann alles passieren. Und das hat sie immer alles mitgekriegt. Und sie hat mich so oft gesehen, ja, 18 Jahre, immer wieder mit diesem Gerät. Und immer wieder hatte sie Angst, dass mit mir was ist. Und ich weiß, als meine Mutter so schwer krank war, konnte sie nicht sie besuchen gehen. Weil sie sagt, alle Menschen, die ich liebe, die drohen immer wegzugehen. Und sie hat es geschafft, mich im Krankenhaus zu besuchen. Und wir konnten darüber sprechen. Und sie konnte das nochmal anschauen. Und auch Gott um Heilung bitten dafür, für diese verletzte Seele, die sie in sich trägt. Das haben die anderen Kinder nicht so gehabt, aber sie hatte das ganz massiv. Und für sie war das schon ganz wichtig, da erstmal ranzukommen. Und sie sagt, Mama, ich habe mir auch ganz viele Gedanken gemacht um unsere Beziehung. Ich habe auch ganz viel aufgeschrieben. Aber das ist jetzt nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist das, warum ich immer so panisch werde, wenn du krank wirst. Und von daher ist es so gewesen, dass wir dann im Nachhinein, ihr wisst ja jetzt, ich stehe hier, also ich bin gesund geworden, wir jetzt immer noch ganz viele Gespräche haben, was eine sehr, sehr gute Art ist, wie wir miteinander umgehen. Und interessant ist, sie hat einen Freund, der auch ihr Mann werden wird, und der kam mit ins Krankenhaus. Zuerst wollte er nicht, aber dann haben wir gesagt, ihr werdet wahrscheinlich ein Paar bleiben und wir möchten euch mit hineinnehmen in diese ganze Zeit. Und er sagte dann auf einmal, ich möchte jetzt mal was sagen. Ute, ich weiß in meinem Herzen, dass du gesund aufwachen wirst. Du würdest wahrscheinlich sagen, das ist jetzt ein Eindruck von Gott, den ich weitergebe. Aber das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß es einfach. Und ein wildfremder Mensch sagt das auf einmal zu mir. Nee, wildfremd stimmt ja nicht. Aber ein Mensch hat auf einmal den Mut, das zu sagen. Und ich denke, Gott, redest du gerade durch ihn durch? Und später habe ich ihm dann gesagt, ich bitte dich, dass du wirklich vertraust, dass Gott auch durch dich redet, zu dir redet. Und das war zum Beispiel sowas. Und es ist im Nachhinein wahr geworden. Von daher kannst du jetzt auch sagen, rückblickend, es war ein Eindruck, den du auch von Gott hattest. Die beiden gingen, mein Sohn Daniel kam und der hat auch immer ganz interessante Fragen gestellt. Der hat zum Beispiel die Frage gestellt, Mama, was willst du ändern, wenn du gesund aufwachen darfst? Das war eine gute Frage, oder? Und auch er sagte, ich habe schon viele Vorschläge, Mama. Er sagt, Mama, wenn ich euch beide so beobachte, Papa und du, ihr arbeitet so viel, rund um die Uhr. Meint ihr nicht, ihr beide kommt da manchmal ein bisschen zu kurz? Und du hast gesagt, ihr habt euch kennengelernt, auch habt sehr viel Tanzen zusammen gemacht, ihr habt den Bronzekurs gemacht, den Silberkurs. Go for Gold, Mama. Was hältst du davon, wenn ihr nochmal einen Goldkurs macht zusammen und nochmal richtig schön zusammen tanzt? Ich weiß, wie gerne du tanzt. Das würde ich mir wünschen, wenn du in einem halben Jahr zu mir sagst, wir haben uns angemeldet, wir machen nochmal einen Tanzkurs, nur Papa und ich. Oder auch sonst, Mama, welche Wünsche hast du noch offen? Überleg, Mama, was würdest du gerne noch machen? Und das ist eine Frage, die sich eine Mutter von 7 Kindern wahrscheinlich erst später stellt. Jedenfalls, ich bin ganz oft schwimmen gegangen, weil meine Kinder einen Schwimmkurs machen mussten oder weil sie schwimmen wollten. irgendwann brauchten sie mich nicht mehr. Dann habe ich gefragt, würde ich auch schwimmen gehen ohne meine Kinder? Also ich musste das erst wieder lernen, zu fragen, was will ich denn überhaupt? Und durch diese Frage angeregt, habe ich gesagt, ja Daniel, da hast du wirklich ins Schwarze getroffen. Ja, sagt der Mama, die Kinder gehen bald aus dem Haus, du hast die Möglichkeiten, dein Leben nochmal neu zu gestalten. Was möchtest du auch nochmal für dich tun? Und da habe ich so gedacht, ja, ich würde vielleicht gerne nochmal eine Sprache lernen, Holländisch lernen. Oder Comptine de Notre Été haben wir heute gehört hier. Dieses Stück würde ich gerne auf dem Klavier spielen. Ich habe früher mal Klavier gelernt, aber ich bin da nicht sehr gut drin. Aber dieses Stück möchte ich so gerne spielen. Und mein Sohn hat es immer wieder gespielt, deswegen hat das heute so mein Herz getroffen, dass es damit anfing, hier dieser wunderbare Vormittag. Und ich nehme das jetzt vorweg. Ich habe einiges geändert. Ich habe jetzt in diesem Jahr habe ich einen Intensivkurs Holländisch gemacht, 2 Wochen lang. Und es hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, hochartet mit jou, prätig mit die Kenniste Marken. Vielleicht ist ja hier jemand, der auch Holländisch kann. Und ich mache jetzt weiter Holländisch. Jeden Mittwochabend gehe ich zum Holländischkurs und ich lese die Bibel auf Holländisch. Ich habe jetzt mein erstes Buch angefangen, auf Holländisch zu lesen. Eine Frucht von Daniels Frage, was willst du ändern? Das Stück auf dem Klavier habe ich zwar angefangen, aber ich kann es noch nicht. Aber was ich auch angefangen habe, wieder den Sonntag zu heiligen. Denn wenn du jeden Tag arbeitest, dann hast du immer nur Alltag, hast du keinen Sonntag mehr. Und das hat die Generation vor uns besser gemacht. Und ich habe jetzt aufgehört, am Sonntag Wäsche zu waschen und zu putzen und das und jenes zu machen oder einkaufen zu gehen bei eBay oder was auch immer. Oder Brötchen morgens. Warum muss ich Brötchen holen und den Bäcker anstiften, Sonntagsarbeit zu machen? Also ich habe den Sonntag wieder angefangen zu heiligen. Und ich glaube, eine Generation, die den Sonntag wieder heiligt, ist eine Generation, die nicht ins Burnout geht. Ich glaube auch, dass diese Krankheit so massiv zugenommen hat, weil wir das, was Gott uns schenkt, diese Sonntagsruhe, nicht mehr heiligen. Das sind jetzt, sagen wir mal, 3, 4 Früchte schon aus dem, dass Barney mich gefragt hat, was willst du ändern, Mama, wenn du gesund aufwachen darfst? Immer wieder war die Frage, was wollen wir uns gegenseitig vergeben? Wo ist was nicht so gut gelaufen? Die 3 jüngeren Kinder kamen nicht an dem Samstag und ich war ganz traurig, warum sie nicht kamen. Aber vielleicht haben sie auch gedacht, wir leben ja noch zu Hause, wir haben ja noch Zeit bis Mittwoch. Wir müssen das ja nicht auch noch am Samstag machen. Die ließen sich noch bis Montag Zeit. Und dann kam der Jüngste als erstes. Und das war überhaupt das Kind, was sich am meisten zurückgezogen hat, wo auch unsere Tochter sagte, Mama, an den kommt gar keiner rein, auch Papa kommt nicht an ihn ran, der schließt sich immer nur ein, der ist wie Falschgeld. Ja, der war 17, stand vor dem Abitur, war ganz, ganz schwer für ihn. Aber am Montag kam er dann nochmal. Interessanterweise, ich habe jetzt über diese ganze Zeit ein Buch geschrieben, alle Kinder haben das Buch lektoriert und er sagte, Mama, habe ich dich wirklich so wenig besucht, wie in dem Buch steht? Das tut mir ja im Nachhinein total leid. Bin ich wirklich immer nur zu Hause geblieben? Ich habe nämlich jedem Kind ein Kapitel gewidmet in dem Buch. Aber Benjamin kam dann und er wusste gar nicht, was er sagen sollte. Und da habe ich gesagt, Benjamin, ich glaube, ich weiß, warum das für dich so schwer ist, so als Jüngster. Und ich sagte ja mal, was die anderen schon mal gesagt haben. Also Christine und Andreas, die beiden Ältesten, haben gesagt, Mama, wenn du sterben solltest und Papa nicht genug Geld hat, dass der Benjamin studieren kann, dann haben wir beide uns ausgemacht, wir teilen uns die Kosten und wir ermöglichen dem Benjamin das Studium. Und der Josua, der hat gesagt, Mama, du hast jetzt 1 Jahr mit mir Zeit verbracht, um rauszufinden, was ich werden will, weil ich es irgendwie nicht auf die Reihe kriegte und nicht wusste. Und ich werde mit Benjamin diesen Weg gehen, bis er weiß, was er werden wird. Und da fing dieser große Benjamin, ne, 2 Meter Latte, hat er wirklich die Tränen in den Augen gesagt, genau das sind meine Probleme, Mama. Ich habe gesehen, wie du 6 Kinder ins Leben begleitet hast und ich dachte, wer begleitet mich ins Leben? Wenn du nicht mehr bist, du hast immer die vielen Gespräche geführt. Ich habe das ja besonders mit Josua mitgekriegt. 2 Stunden, 1 Stunde, immer ging es um das Thema, was sind deine Gaben, was sind deine Stärken, was könntest du machen, was willst du machen, mach doch da nochmal ein Praktikum, überleg doch da nochmal. Und ich dachte, boah, wenn Mama nicht ist, was wird aus mir? Ich schaffe das nicht alleine. Und ich konnte ihm sagen, ja, Josua wird dir helfen. Der ist 4 Jahre älter, der hat jetzt diesen ganzen Prozess hinter sich und der wird dir helfen. Ein Kind hat ganz große Probleme zu reden, aber er kann sehr gut schreiben. Wir können sehr gut Briefe schreiben. Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns in der Pubertät. Er ist auch für anderthalb Jahre mal aus dem Haus rausgegangen, hat dann lieber in einer Wohngruppe eines Kinderheimes mitgelebt als mit uns. Dann haben wir die Geschichte vom verlorenen Sohn erlebt, wie er wieder zu uns zurückkam. Aber es blieb eine schwierige Situation und er hat auch bei uns immer wieder Schulden gemacht. Und ich sagte dann zu meinem Mann, wäre das für dich okay, wenn ich diesem Kind die Schulden erlasse? Ich kann nicht in die Operation gehen und wissen, ein Kind hat noch Schulden bei uns. Und mein Mann sagte, aus pädagogischen Gründen halte ich das für falsch. Ja, ich sage, das kann ja sein, Thomas. Und dann meinte er, aber wenn es dein Herzenswunsch ist und du von Gott ein Okay hast, dass es in Ordnung ist, dann hast du von mir die Freiheit, es zu tun. Ja, und dann kam dieses Kind und ich hatte es immer noch auf dem Herzen, es zu tun. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber ich wollte es so gerne machen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, gibt es hier am Handy irgendeine Delete-Taste, so etwas, wo so auf einmal alles weg ist? Der hilft mir nämlich immer technisch. Ja, klar, sagt er, Mama, das weißt du doch. Nee, ich sage, weißt du, nicht so, dass ich das wegtippen kann, sondern alles so auf einmal. Ja, sagt er, klar, Mama. Ja, ich sage, zeig mir das doch mal, guck mal. Tipp doch mal die Zahl 738 ein. Ja, und jetzt? Ja, ich sage, und? Jetzt lösch die mal. Ja, ich sage, weißt du, was das bedeutet? Nee, sagt er, was denn? Ja, ich sage, kennst du die Zahl 738? Ja, ja, sagt er, klar, kenne ich die, das sind meine Schulden. Ja, ich sage, und du hast sie jetzt weggedrückt und sie sind vergeben. Du hast keine Schulden mehr bei uns. Nein, sagt er, Mama, das glaube ich nicht. Doch, sage ich, das glaube ich. Ich möchte nicht, dass du Schulden hast, wenn ich am Mittwoch in die Operation gehe. Und ich sage dir eins, auch bei Gott gibt es diese Delete-Taste. Was immer du im Leben anstellst, wenn du zu Gott kommst und sagst, bitte vergib mir, gibt es diese Delete-Taste. Er drückt sie und die Schulden sind weg und er wird dich nie mehr dafür verklagen. Bitte behalte das für dein Leben, wenn ich nicht mehr sein sollte am Mittwoch, dass du das behältst. Und ich sage dir noch was anderes. Drei Dinge erledige jeden Tag. Du bist so jemand, der immer alles auf die lange Bank schiebt. Aber erledige jeden Tag drei Dinge und dein Leben wird gelingen. Kurze Zeit später sagt der Freund meiner Tochter, sag mal, weißt du, was dieser Sohn auf seine Facebook-Seite gestellt hat, um seinen Freunden zu sagen, wie es ihm im Moment geht? Nein, sage ich, keine Ahnung, ich bin ja nicht bei Facebook. Ja, sagt er, dann schicke ich dir das mal. Und ich lese euch das jetzt mal vor, allerdings mit meinen eigenen Worten. Ich habe darüber ein Gedicht gemacht und habe es ihm dann vorgelesen, sagt er, ja Mama, genau so ist unsere Beziehung. Der Refrain. Mama, du bist mir wichtig und das ist richtig. Auch wenn ich's nicht zeige, wozu ich neige, ist es doch wahr. Na klar. Du hast mich erzogen und das ist nicht gelogen. Unter Tränen und Schmerz mit so viel Herz. Es war nicht leicht, aber die Sorge weicht. Du hast oft geweint, ich den Rat verneint. Hast an mich geglaubt, oft um Schlaf beraubt. Nun erntest du Früchte und das sind keine Gerüchte. Du hast mich gelehrt, das ist so viel wert, in der Welt zu bestehen, stets vorwärts zu gehen, meinen Weg zu suchen und nicht zu fluchen. Du bist nun krank, auf einmal ich schwank, hab Angst und Sorgen vor dem neuen Morgen. Was wird aus mir ohne die Liebe von dir? Mama, du bist mir wichtig und das ist richtig. Auch wenn ich's nicht zeige, wozu ich neige, ist es doch wahr, na klar. Du darfst nicht sterben, ich will noch nicht erben. Ich sag es ehrlich, du bist unentbehrlich. Geh bitte nicht schon, ich bin doch dein Sohn. Du darfst nicht fehlen, könnte ich doch nur wählen. Ich wusste es nicht, bekomm eine neue Sicht, wie unersetzbar du bist, was für ein Mist. Du schenkst mir Leben, hilfst mir zu vergeben, machst mir Mut, wenn's sonst keiner tut, gibst mir Rückenwind durch deine Liebe zum Kind. Du verstehst die Zeichen, wenn ich stell die Weichen, dich nicht zu besuchen, trotz Kaffee und Kuchen. Ich muss es meiden, dein Kranksein und Leiden. Du wirst bestehen, gesund nach Haus gehen, daran glaube ich fest, ich brauche das Nest. Gott schenke dir Licht und mir Zuversicht. Mama, du bist mir wichtig und das ist richtig. Auch wenn ich's nicht zeige, wozu ich neige, ist es doch wahr, na klar. Und ich hatte die Tränen in den Augen und habe es immer wieder gelesen und immer wieder gelesen und habe gedacht, ja, wie kostbar mir dieses Gedicht geworden ist. Am Montagmorgen kommt die Reinemacherfrau zu mir, die schon eine Woche sauber gemacht hat. eigentlich eine sehr traurige Person, die lacht nie und ich weiß nicht, warum ich sie eine Woche schon nicht angesprochen habe. Und auf einmal ist sie ganz anders, guckt mich an und sagt, in welche Gemeinde gehst du? Ich denke, in welche Gemeinde gehst du? Und antworte, ich gehe in eine Freikirche. Und sage, und am Mittwoch werde ich an einem Gehirntumor operiert. Und sie sagt, das weiß ich. Wieder stutzig. Und dann sagt sie, seitdem du hier liegst, muss ich jeden Tag für dich beten. Ich gehe in eine russisch-orthodoxe Gemeinde. Und ich habe schon den Pastor gefragt, ist das normal, für eine wildfremde Frau zu beten? Und er hat gesagt, Gott macht das manchmal. Der legt manchmal jemandem etwas aufs Herz und dann tut man das. Mach weiter. Und sagt, und heute Nacht habe ich wieder intensiv für dich beten müssen. Und dann hat Gott dreimal zu mir gesagt, geh morgen zu dieser Frau und sag ihr, ich kann ihr die Operation nicht ersparen, aber sie wird gesund aufwachen. Und da Gott das dreimal heute Nacht zu mir gesagt hat, komme ich jetzt zu dir und sag dir das. Du wirst gesund aufwachen, aber Gott kann dir die Operation nicht ersparen. Und sie sagt, ich gehe hier nicht raus, bevor du mir nicht sagst, du glaubst mir, dass unser Gott sowas tun kann, mein Gott und dein Gott. Und ich war wie, ich sage, ja, kann ich jetzt im Moment nicht. Der sagt, dann gehe ich nicht raus hier. Du musst mir sagen, dass du mir glaubst. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, ich glaube dir. Und danach konnte ich nichts mehr machen. Ich konnte nicht mehr lesen, ich konnte gar nicht. Ich habe immer nur gesagt, was Gott, du kannst mir die Operation nicht ersparen. Du bist allmächtig, du brauchst nur schnippen. Und ich bin gesund. Warum muss ich denn durch diese 6-stündige Gehirnoperation? 4 Stunden später kommt ein Ältester aus unserer Gemeinde vorbei, sagt, Ute, Gott hat heute Morgen zu mir gesprochen, ich soll dir was sagen. Oh, ich sage, noch eine Botschaft. Ja, ich sage, was hast du denn? Und dann sagt er, ich soll dir sagen, es verläuft alles nach seinem Plan. Ich sage, hast du noch mehr? Nee, sagt er nur das. Es verläuft alles nach seinem Plan. Okay, dachte ich, also es verläuft alles nach seinem Plan, er kann es mir nicht ersparen, ich werde gesund aufwachen. Was für eine Botschaft. Dann kommt der Chefarzt und sagt, Frau Horn, ich will Sie schon am Dienstag operieren. Ich sage, was? Da bin ich aber nicht drauf vorbereitet. Sie haben doch Mittwoch gesagt. Ja, sagte aber, ist jemand frei geworden und ich würde Sie gerne Dienstag operieren. Und dann dachte ich, es verläuft alles nach seinem Plan. Okay, habe ich gesagt, gut, alles klar. Dann habe ich meinen Mann angerufen und habe gesagt, Thomas, ich werde morgen schon operiert. Kannst du dann heute Abend noch mit 2 Freundinnen kommen? Wir wollen noch Abendmahl zusammen feiern. Bringst du dir noch meinen Lieblingseisbecher mit von den Mandelcup aus dem und dem Eisladen? Ja, sagt er, ist gut, mache ich. Und abends feiern wir Abendmahl zusammen. Wir lesen schon mal den Losungstext vom nächsten Tag und da steht, so spricht der Herr, es soll meine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun. Oh, ich sage, Gott, ist das wirklich wahr? Du wirst mir am morgigen Tag Gutes tun. Parallel zu meiner Operation beten ganz viele Freunde und Leute aus der Gemeinde. Wir haben die Krankenhauskapelle gemietet. Sie treffen sich immer wieder zum Beten, beten Gott an. Und ich fand das so schön. Das Gebet ist die geheimnisvolle Verbindung zwischen der Ohnmacht des Menschen und der Allmacht Gottes. Einfach Gott, vor Gott zu kapitulieren und sagen, Gott, wenn du jetzt nicht eingreifst, weiß ich nicht, was wird. Ja, sie treffen sich in der Krankenhauskapelle, beten, haben einen ganz tiefen Frieden. Und später wird uns auch erzählt, dass in dem Operationssaal ein ganz tiefer Friede herrscht. Sie machen mir also hier den ganzen Schädel auf, nehmen hier ein Stück von dem Knochen raus, haben eine sehr komplizierte Operation vor sich, weil auch ein Hauptgefäß da durchläuft durch den Tumor. Aber die Operation gelingt. Nach 7 Stunden werde ich wieder rausgeholt aus der Narkose, kann sofort sprechen, kann alles bewegen, bedanke mich bei dem Chefarzt, wovon ich hinterher aber leider nichts mehr weiß. Und bin auf der Intensivstation. Am nächsten Tag schon werde ich auf die Normalstation verlegt, um 11 Uhr. Um 12 Uhr habe ich den Drang, meinen Infusionsständer zu nehmen und auf den Flur spazieren zu gehen. Und ganz hinten steht die Putzfrau, läuft an allen vorbei, drückt mich vor allen und sagt, siehst du, unser Gott hat Wort gehalten, du bist gesund, du darfst alles bewegen. Und ich sage dir noch was, ich bin nur für 2 Wochen hier zwangsversetzt worden, ich bin gar nicht hier auf dieser Station. Genau für die Zeit, in der ich hier war. Ich kriege danach noch viele Briefe. Ein Brief von einem über 80-jährigen Mann, der sagt, ich schreibe eigentlich gar keine Briefe, aber ich muss dir einen Brief schreiben. Und zwar muss ich dir schreiben, Johannes 15, 2. Und darin steht, dass wir halt wie der Weinstock sind, wir sind die Reben. Und da steht, eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen oder beschneiden, dass sie mehr Frucht bringt. Und er sagt, für mich heißt das, Ute, du hast schon Frucht gebracht, du wirst jetzt beschnitten, warum? Um mehr Frucht zu bringen. Und alles tut der Weingärtner, du brauchst eigentlich gar nichts machen. Ich bekomme noch einen Brief von einer Frau, die Angewohnheit hat, ihre Gebete, das, was sie empfindet, was Gott zu ihr sagt, immer aufzuschreiben, auch mit Uhrzeit. Die schreibt dann, was weiß auf, am 26.06.11.32 Uhr habe ich Folgendes gebetet oder Folgendes von Gott meine empfangen zu haben. Und die betet an dem Tag für mich und sagt, ich habe Folgendes empfunden und das schreibe ich dir jetzt. Siehe auf den Herrn, ich bin bei dir und ich halte dich. Du bist mein, deine Zeit steht in meinen Händen. Ich bin der Herr über Leben und Tod. Nichts, was dich angriff, konnte unbesehen an mir vorbeigehen. Ich habe dem Feind geboten, so weit und nicht weiter. Er hat begehrt, dich zum Schweigen zu bringen und dich zu lähmen, aber ich bin es, der dich aufrichtet und zu Ehren bringt. Denn du hältst meine Ehre hoch. Ich lege die Grenzen fest. Auch in dem allen soll mein Name verherrlicht werden, denn mir gebührt die Ehre. Ich schuf die Hände des Chirurgen, ich führe sein Gehirn. Ich habe ihm Gaben gegeben, im natürlichen Heilung zu wirken, aufgrund von Naturgesetzen, die ich geschaffen und festgelegt habe. Aber ich allein bin der Herr. Ich schaffe Gelingen, ich schenke Heilung. Mir gebührt die Ehre. Ich heile ohne den Arzt, aber auch durch den Arzt. Er ist lediglich ein Instrument in meiner Hand. Aber ich allein bin der Heiler und Heiland und niemand sonst. Ich glaube, dass das wirklich eine Botschaft war, die Gott gegeben hat. Parallel dazu, dass ich so eine wunderbare Heilung erleben durfte, stirbt bei uns in der Gemeinde ein 20-jähriges Mädchen an einem Gehirntumor. An einem Glioblastom, das ist der bösartigste Tumor, den wir kennen. Innerhalb von 3 Jahren ist sie gestorben, was schon sehr lang ist. Normalerweise stirbt man innerhalb von einem halben Jahr. Sie ist die Tochter eines Ältesten und er hat schon für ganz viele Menschen gebetet und sogar erlebt, dass sie gesund wurden durch sein Gebet. Und er sagt immer wieder, Anne, warum wirst du nicht gesund? Ich bete so viel dafür, ich faste so viel. Was ist nur? Während Anne immer wieder sagt, ich freue mich so auf die Zeit im Himmel, ich freue mich so, endlich Jesus zu sehen. Und dann sagt er zu ihr, bitte frag doch Jesus mal, wenn du so nah bei ihm bist, warum du nicht gesund wirst. Und dann sagt sie zu ihrem Vater, Papa, wenn ich im Himmel bin, werde ich ihn fragen, warum ich nicht gesund werden durfte. Für sie war so klar, sie geht in den Himmel, aber wir als Gemeinde wollten es nicht wahrhaben, der Vater wollte es nicht wahrhaben und wir haben immer um Heilung gebetet. Und das ist vielleicht auch die Frage, darf man heute noch sterben oder nicht? Darf man auch jung sterben? Fragen wir Gott, was willst du überhaupt? Wird es ein Weg zum Tod sein? Wird es ein Weg zum Leben sein? Und dann müssten wir eigentlich ganz anders damit umgehen. Und ich bin dann an dem Tag, als ich aus der Rehabilitation kam, war ihre Beerdigung und ich musste unbedingt hin, obwohl ich nicht wusste, schaffe ich das nach dieser Wahnsinnszeit, aber ich musste hin. Und der Präses der Pfingstgemeinde, der Roman Siebert, hat gepredigt, der Raum voller junger Leute und er spürte förmlich alle Fragen, warum musste diese 20-Jährige sterben? Und er sagt dann, ehrlich gesagt, ich habe keine Antwort, außer dass ich sagen kann, jedem Menschen ist eine bestimmte Zeit zugeordnet. Und für einen sind es 20 Jahre, für einen 3 Tage, für anderen 80. Und offensichtlich hatte sie das Ziel ihres Lebens schon erreicht. Und ich hatte so die Frage, durfte oder musste diese junge Frau sterben? Warum muss oder darf ich mit 58 Jahren leben? Ist es nicht auch die einzige Erklärung dafür? Meine Zeit ist offensichtlich noch nicht abgelaufen. Und Gott hat noch Aufträge für mich. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Ich würde im Nachhinein für mich sagen, und damit schließe ich ab, dass ich ganz viele Schätze gesammelt habe in den Zeiten der Krankheit. Ich habe hinterher noch ein Buch gelesen, Don't Waste Your Cancer hieß das. Also verschwende deinen Krebs nicht. Also halt es nicht nur aus und sag, irgendwann wird es vorbei sein, sondern grabe die Schätze aus, die Gott in diese Zeit hineingelegt hat. Und wie gesagt, ich habe jetzt das Buch geschrieben, alle Kinder haben es gelesen, so wird es aussehen. Und mein Sohn Andreas, der auch Arzt ist, der hat das Vorwort geschrieben und hat darin geschrieben, diese vielen Gespräche, die wir miteinander hatten, die hätten wir nicht geführt, wenn diese Krankheit nicht gewesen wäre. Und die sind so ein Reichtum, die wir jetzt in dieser Familie haben. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr jede Zeit wirklich auch an Gottes Hand geht, ihn erlebt, ihm die Chance gibt, zu euch zu reden, die Dinge zu tun, die jetzt wichtig sind. Und Versöhnung ist ein ganz wichtiger Teil, den wir noch tun können, bevor wir dann auch mit unserem Leben abschließen hier. Danke fürs Zuhören.
Liebe Ute, ganz herzlichen Dank für diese große Offenheit, in der du uns hier erzählt hast. Es war kein abstrakter Vortrag, sondern du hast das alles, was du erlebt hast, in deiner eigenen Biografie uns weitergegeben und damit uns so viele Schätze auf den Weg gegeben. Ich habe mir noch ein paar Stichworte notiert, die könnten in einem abstrakten Lehrvortrag genauso vorkommen, aber du hast sie mit einem persönlichen Beispiel geschildert und das hat mich selber sehr berührt, weil du uns mit hineingegeben hast.